Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Titus Lohme.
Hallo Titus, hier ist Holger.
Ja, moin Holger.
Ich rufe an wegen digitaler Kultur, wo du ja Redakteur für bist. Du bist Kulturredakteur bei der Zeit. Du hast gerade ein Stück darüber geschrieben, wie zunehmend Inhalte im Internet verschwinden, obwohl das Netz ja angeblich nichts vergisst. Was davon stimmt jetzt eigentlich?
Also die von uns, die das Internet in den Nullerjahren betreten haben, haben das meistens mit dem gut gemeinten Rat unserer Eltern getan. Pass auf, Kind, das Internet vergisst nichts. Das war in erster Linie darauf ausgelegt, dass wir nichts Doofes auf Facebook posten sollen. Aber die Idee dessen, dass das Internet ein perfektes Archiv ist, die war real und es stellt sich nun mit den Jahren immer mehr raus, dass dem nicht so ist. Und das hat natürlich so mit der spezifischen Konstellation zu tun, wie wir das Internet aufgeteilt haben. Man muss sich das vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wie das früher war. Da haben Verlage Kulturerzeugnisse produziert, CDs, DVDs, Bücher natürlich auch gerne. Und dann wurden die verkauft und wenn das irgendwann nicht mehr profitabel war, dann wurde die Produktion des Buchs oder der DVD eingestellt. Aber am Ende dieses Prozesses waren in unserem Regal, in der Videothek, in der Bibliothek, stand noch immer das Kulturerzeugnis rum. Und heutzutage, wenn Kultur aufhört, profitabel zu sein, weil wir sie nicht mehr kaufen, sondern weil wir sie nur noch mieten, weil unsere Netflix-Abos, unsere Spotify-Abos und so weiter, das ist ja wenig mehr als ein Mietvertrag. Heute stellen sie dann einfach den Server ab oder Netflix sagt, der Film, der wird nicht genug geguckt, den hauen wir mal von unserem Server runter, ersetzen ihn durch Star Wars, ersetzen ihn durch Herr der Ringe oder sonst irgendwie sowas. Und das führt dann dazu, dass Teile des Internets verschwinden. Wenn Internetkultur nicht mehr profitabel genug ist, dann wird sie halt weggehauen. Und das ist nicht nur die großen Plattformen, sondern eine Studie des Pew Research Centers hat beispielsweise ergeben, dass 38% aller Websites, die 2013 online waren, heute nicht mehr verfügbar sind.
Nicht mehr verfügbar, also gar nicht mehr verfügbar, auch nicht im Internet-Archive, die sich ja bemühen, alles irgendwie so zusammenzutragen und zusammenzuhalten.
Das Internet-Archive ist sozusagen, ja, nein, ist für Leute, die auf kulturellen Erhalt des Internets ausgegangen sind, der große Held, die ist eine fantastische Organisation. Die haben sich tatsächlich ordentlich Mühe gegeben. Die haben sich dahinter geklemmt und von den Links, die ich gerade erwähnt habe, der 38%, also diesem Drittel des Internets, das weggebrochen ist, sind 62% der Links tatsächlich nach wie vor im Internet-Archive verfügbar. Das heißt, dort könnte man die auffinden. Da muss man natürlich seinen Weg hinfinden. Aber die haben da echte Arbeit geleistet. Das ist heller Wahnsinn, ehrlich gesagt.
Wie ist dir das eigentlich, kannst du dich daran erinnern, zum ersten Mal aufgefallen, dass Sachen fehlen?
Ach, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich wurde von, also ne, man hat es irgendwie häufig bemerkt, so auch beispielsweise, wie, wenn man, ne, heutzutage haben wir ja angeblich alles, jegliches Kulturerzeugnis direkt an unseren Fingerspitzen und dann sucht man aber mal diesen einen Film, so, ne, irgendwie ein Film, den ich wahnsinnig toll finde, ist dieser Schwarz-Weiß-Film 1-2-3, so, der so beim Mauerbau, zu Zeiten des Mauerbaus gedreht wurde. Und den findet man einfach nicht. Also sozusagen halt da zeigte sich, dass dieser Mythos, dass halt alles verfügbar ist, dass das genau das ist. Es wird eben nicht alles perfekt erhalten und dann befinde ich mich aber so in Communities von Leuten, die sehr interessiert sind an Digitalkultur. Und dort fing schon vor Jahren so ein bisschen das Rumoren, fing so ein bisschen das Fluchen an, so von wegen halt irgendwie, die nehmen uns einfach die Sachen weg. Also halt irgendwie, da gab es Leute, die hatten über ihre PlayStation Videos, also Filme gekauft. National Discovery Channel war das irgendwie, glaube ich. Und dann kündigte Sony da die Lizenzen. Und das bedeutete, dass die Sachen, die sie angeblich gekauft haben, so, ne, wo sie auch wirklich dachten, das ist jetzt meins, dass das weg wäre. Und halt wegen ein bisschen Protest blieb es dann. Aber da zeigte sich, oh, uns gehört gar nichts.
Von diesen 38%, die du da eben genannt hast, was geht, was bleibt? Also welche, lässt sich das wirklich einfach so zusammenfassen, was unprofitabel ist, verschwindet?
Das lässt sich natürlich sozusagen, das ist natürlich die kurze Variante. Es gibt jetzt diverse Gründe, weswegen da Sachen verschwinden. Ich bin der Meinung, dass die fehlende Profitabilität oder der Fakt ist, dass alles Profit machen muss. Sonst, weil man muss es immer gegen die Serverkosten rechnen, weil das im Erhalt ja auch ständig kostet. Dass das der wichtigste Grund ist. Es gibt natürlich auch noch ganz banale sozusagen, halt wenn irgendwie eine Website umgebaut wird oder sonst irgendwie sowas. Und vielleicht jetzt ist alles irgendwie an einer anderen Stelle, aber alles ist noch da. So, das geht natürlich auch. Und dann, ja, also sozusagen manchmal ziehen Dinge auch einfach um. Und die sind in Wahrheit noch verfügbar, aber häufig genug ist das tatsächlich dann einfach kaputt.
Letzte Woche hat die Telepolis, also dieses Online-Magazin, angekündigt, dass sie alle Artikel von vor 2021 offline nehmen, überprüfen und dann teilweise wieder veröffentlichen wollen, aber halt nur teilweise, weil das sehr, sehr viel Material ist. Wenn ich ehrlich bin, die haben dermaßen viel Stuss veröffentlicht früher. Ich wäre froh, wenn ich so manche Verschwörungstheorie dann nicht mehr lesen müsste.
Also auf so einer persönlichen Ebene gäbe es auch manche Dinge von meinen frühen Artikeln, die ich sozusagen eigentlich gerne verschwinden sehen würde. Mhm. Da sind die Leute, bei denen ich veröffentlicht habe, allerdings nicht so gnädig. Ja, ich habe das auch gelesen. Ich fand das auch irgendwie überraschend mit so einer quasi, also einerseits, das hat eventuell nicht unseren Standards genügt, andererseits, aber keine Sorge, sozusagen alle Autoren, die bei uns geschrieben haben, das ist nicht gegen euch, bitte sozusagen regt euch nicht auf. Also so bei denen, das ist eine sehr einzigartige Begründung, ehrlich gesagt. Das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Es gibt natürlich ein größeres Problem. Ich glaube, inzwischen haben alle mitbekommen, dass wir uns in einem Mediensterben befinden oder in einem, sagen wir mal, Medien langsam dahinsiechen immer mal wieder. Es machen immer wieder, seit der Digitalisierung, machen natürlich immer wieder Medien zu. Und häufig genug, wenn dann halt in so einer Redaktion irgendwie das Licht ausgeht, verschwindet auch sozusagen deren Website und dann häufig genug auch das Archiv von deren Website. So, die Deutsche Nationalbibliothek beispielsweise hat einen Auftrag, beispielsweise journalistische Inhalte zu archivieren. Aber es ist natürlich genau wie, die machen auch hervorragende Arbeit, aber es ist schlicht eine Mammutaufgabe, weil die halt irgendwie, also sozusagen, man muss sich das mal vorstellen, dass man irgendwie tagtäglich natürlich mit Roboterhilfe und so weiter, aber durch das Netz rennen muss und bitte alles irgendwie speichern soll. Aber es wird tatsächlich schwerer, das habe ich jetzt schon von 2, 3 Leuten, die in diese Richtung arbeiten oder forschen, gehört, dadurch, dass ja jetzt Privatunternehmen, KI-Unternehmen angefangen haben, mit ihren kleinen sogenannten Webcrawlern über Websites drüber zu gehen, um die dann abzusaugen und in ihre KI-Modelle zu schmeißen, um damit KIs zu trainieren, sagen jetzt viele Websites, auch mit, ehrlich gesagt, gegebenem Recht, haben wir ehrlich gesagt nicht so Bock drauf und blocken diese Crawler. Und es ist tatsächlich sozusagen jetzt irgendwie eine neue Konstellation. Bewegt sich alles sehr schnell, es ist alles noch unklar, aber häufig genug werden dann halt auch diese Archivcrawler geblockt. So, ne? Es ist da sehr schwer zu differenzieren, was das für ein kleiner Roboter ist, der da gerade auf meine Website gerannt kommt.
Jetzt werde ich immer jemanden finden, dessen Geschmacksurteil sagt, naja, diese Webseite hätte sowieso nicht archiviert werden müssen, so wie bei mir und alten Telepolis-Artikeln. Trotzdem, sollte nicht trotzdem alles archiviert werden, was in irgendeiner Form, ich sag mal, journalistisch veröffentlicht worden ist?
Ich finde das Gefühl von wegen sozusagen, ach, was soll der Schmarrn? Das finde ich einerseits komplett nachvollziehbar. Andererseits muss man sich halt eingestehen, dass wir absolut grauenhaft darin sind, in der Gegenwart abzuschätzen, was für die Zukunft, was für uns in der Zukunft interessant sein könnte. Das Beispiel, das ich eigentlich sozusagen wunderbar finde, ist der Rosetta-Stein, der uns damals geholfen hat. Also der große Stein, wo einerseits auf Altgriechisch, einerseits auf Ägyptisch, in den ägyptischen Hieroglyphen ein Text stand. Und er hat uns ermöglicht, die Hieroglyphen damals aufzuknacken. Das war so ein Propagandading. Da stand halt irgendwie drauf, Ptolemäus der V. ist so ein toller Kerl und irgendwie der sorgt dafür, dass das Getreide 1a unterwegs ist und so weiter. Und ne, quasi das heißt, wenn man sich jetzt heute mal irgendwie die Website der Bundesregierung angucken würde, würde man sich wirklich sagen, das müssen wir erhalten. Nein, man würde mit den Schultern zucken und sich denken, hä? Aber das ist quasi eventuell, solche Dinge werden eventuell in Zukunft wahnsinnig wichtig sein und man sollte es vielleicht den Leuten, die es besser wissen, überlassen, was wichtig sein wird und was nicht. Und das ist nun mal die Zukunft. Das heißt, ob alles archiviert werden muss, das sei dahingestellt, aber wir hätten prinzipiell die technologischen Möglichkeiten, wirklich viel zu archivieren.
Haben wir die wirklich? Ist das nicht die schiere Menge an Daten, die da archiviert werden muss? Kann man das überhaupt? Also könnte die Deutsche Nationalbibliothek, sowas, das Bundesarchiv, irgendein Museum meinetwegen? Wie viele Festplatten braucht man da?
Also wie viel Festplatten da braucht, ist eine gute Frage. Ich weiß, dass das Internet Archive, glaube ich, so jeden Tag zwischen 5 und 6 neue Festplatten quasi, also so richtig große Dinger, in ihre großen Farmen stecken muss, um halt irgendwie sozusagen weiterhin dort weiter zu archivieren. Ich glaube, die Anzahl, die sie inzwischen archiviert haben, sind ungefähr 145 Petabytes. Das muss man sich so vorstellen, wenn ich ab heute jeden einzelnen Tag 4000 Fotos mache bis zum Ende meines Lebens, dann komme ich eventuell ungefähr auf 1 Petabyte. Mhm. Das habe ich zumindest gelesen. Das sind Größenordnungen, da ergibt es alles gar keinen Sinn mehr.
Ja.
Das gesamte Internet in seiner ständig verwandelnden und verschiebenden und sich selbst transformierenden Form wird man nie in der Form aufbewahren können. Aber dennoch gibt es sozusagen da halt irgendwie so viele Aspekte von, wo wir auch selbst jetzt schon wissen, so, ne, dass das halt irgendwie sich eigentlich eventuell lohnen würde. Also halt, wo mir bis heute das Herz blutet, ist beispielsweise, als Yahoo den Webhost-Provider GeoCities eingestellt hat in 2009. Da sind 38 Millionen Amateur erstellte Websites einfach ausgelöscht worden. So zack, Finger geschnipst, Thanos mit dem Infinity Gauntlet und das Ding verschwindet. Das war eine unfassbare Fundgrube für frühe Internet und Ästhetik und Kultur. Da mussten Amateur-Archivare einspringen und so schnell wie möglich, so viel wie möglich quasi Zeugs retten. Also die haben echt so eine Eimerkette gemacht und irgendwie da die Websites aus dem brennenden Haus geholt, so ungefähr. Und bei solchen Dingen sozusagen halt bei dieser amateurhaften Internetkultur und so weiter, da würde sich total viel lohnen, sozusagen mehr zu archivieren. Ich kriege auch jetzt, nachdem ich darüber geschrieben habe, von relativ verzweifelten Bibliothekaren oder Archivaren Leserbriefe, die mir sagen so, ja, oh mein Gott, ja, endlich sagt es jemand, da muss mehr gemacht werden. Das war schon eine Erfahrung auf jeden Fall.
Aber da muss mehr gemacht werden, ist ja auch immer die Frage, wer muss das machen? Also wer würde das kuratieren? Weil du hast einerseits, hast du so Sachen, weiß ich nicht, ich lade meine Podcasts alle für laut zum Internet Archive hoch aus sentimentalen Gründen. So, da kuratiere ich mich sozusagen selbst. Irgendjemand muss ja aber doch hingehen und sagen, hey, die komplette Webseite dieser Zeitung, die archivieren, wir archivieren komplett GeoCities, dann sagt Yahoo, nee, sorry, aber das gehört uns. Da redet ihr mir überhaupt nicht rein. Dann geht Paramount hin, macht das MTV News Archiv weg und irgendwie so eine Spielebude, wie du eben erzählt hast, löscht auf einmal den Content von den Playstations. Wie kriegen wir das kuratiert? Das mit Ordnungsrecht?
Okay. Das ist unglaublich schwierig und das Ding ist, es wird immer schwieriger. Das Internet ist etwas zutiefst Transnationales und dementsprechend bräuchte es da so ungefähr einen internationalen Effort, sozusagen sich daran zu machen. Es bräuchte in diversen Ländern, bräuchte es Copyright-Reformen, weil unser Copyright einfach noch sehr auf analoge, auf literare, auf Printzeiten ausgelegt ist und so weiter. Es bräuchte sozusagen halt viel größere Common-Use-Licenses, also sozusagen, dass da halt irgendwie viel mehr solche gemeinnützige Archivare an diese Dinge rangehen können und dann halt nicht Angst haben müssen, dass ihnen die Bude unterm Hintern weggeklagt wird, wie momentan erstmal große Verlage, Hachette Incorporated und jetzt auch noch große Musiklabels es beim Internet Archive probieren. Das Problem ist, dieser internationale Aufwand, sozusagen solche Archive, es wird immer, immer schwieriger, weil wir echt momentan eine Form von Balkanisierung des Internets, so wird das häufig beschrieben, beobachten. Dadurch, dass Geopolitik immer rauer wird in der Welt, so, ne, quasi das große Beispiel ist natürlich immer die Great Firewall of China, wo sie einfach quasi das Internet abgekapselt haben vom Rest der Welt, aber seit dem Überfall auf die Ukraine hat sich Russland ähnlich abgekapselt. Und solche Prozesse sehen wir immer stärker, immer mehr. Das heißt sozusagen, diese ganz viele Websites sind inzwischen in einem Ort der Welt erreichbar und im anderen nicht mehr. Und das sind zusätzliche Probleme, die auf einen solchen Aufwand der Archivierung zukommen würden. Das heißt tatsächlich, da hast du vollkommen recht, es ist nicht nur ein technologischer Aufwand, es ist ein politischer Aufwand, es ist ein gesetzgeberischer Aufwand. Es wäre also sozusagen halt irgendwie eine internationale Sisyphus-Aufgabe, wenn wir das wirklich machen wollen würden. Und ich persönlich, als jemand, der im Internet maßgeblich aufgewachsen ist, quasi, das ist so ein bisschen, als würde man halt zugucken, wie die Stadt, in der man groß geworden ist, so langsam gentrifiziert wird, die ganzen alten Orte verschwinden und so weiter und irgendwie alle zucken mit den Achseln und sagen, naja, was soll's, ne? Das ist schon tragisch, ehrlich gesagt, weil wir es eigentlich anders machen könnten, zumindest technologisch.
Wie würde man es absichern? Also mal angenommen, wir würden jetzt, ne, mal angenommen, das Internet Archive würde, die Vereinten Nationen würde das Internet Archive übernehmen, dann haben wir immer noch die Hacker.
Ja, tatsächlich sozusagen halt, ich glaube, da ist das gesamte Internet so ein ganz kleines bisschen irgendwie aus allen Wolken gefallen, als tatsächlich vor einiger Zeit Hacker das Internet Archive attackiert haben, wo eigentlich so ist, so irgendwie, das Internet Archive ist halt so the nicest guy in the room.
Ja.
Niemand hat was gegen die Internet Archive, außer die Leute mit unmittelbaren monetären Interessen. Und das sind ja nun mal normalerweise nicht Hacker, die sind ja so eine, quasi, haben zumindest noch so ein bisschen Rebellenstatus. Oder, ne,
also heutzutage Corporate auch, sind auch nicht, ne?
Also, ja, also quasi heutzutage geht das in alle Richtungen, aber das war ja nicht quasi, das war jetzt ja nicht China oder die NSA oder sonst irgendwas, sondern irgendein Hacker-Kollektiv, die tatsächlich das Internet Archive angegriffen haben. Absichern könnte man es nie final. Es gibt sozusagen momentan auch, es gibt auch größere Aufwände, größere Forschungsprojekte, wie man denn beispielsweise die Resilienz physischer Medien mit der Lagerungsfähigkeit digitaler, also der Lagerungs- und Kopierfähigkeit digitaler Medien verbinden könnte. Also, ne, der große Vorteil eines Buches ist, ne, wenn ich ein Buch 20 Jahre lang in einem Raum liegen lasse, dann ist das Buch, solange es da jetzt irgendwie nicht nass drin ist oder ich da nebenher noch ein paar Bücherwürmer reingeschmissen habe, dann ist das Buch danach noch da. Wenn man sozusagen irgendwie
ein USB-Stick.
Ja, sozusagen, also, ne, digitale Medien, vor allem digitale Formate, verkommen wahnsinnig schnell. Also wirklich das allerbeste Beispiel ist das Domesday Book. Das ist ein Buch aus dem Jahr 1080. Ein Zensus in Großbritannien, das ist bis heute lesbar. So, ne? Und zum 900. Geburtstag hat sich der BBC gedacht, wir machen ein Domesday-Projekt Nummer 2. Und dann haben die halt dieses Projekt gemacht und das haben sie multimedial aufgebaut und das war 30 Jahre später, war das nicht mehr auslesbar. Diese Daten mussten mehrfach aufwendig gerettet werden.
Waren die Daten selber kaputt, also die Einsen und Nullen vermischt oder gab es einfach nur keine Software, keine Hardware mehr, die alten Datenträger hat abspielen und zugänglich machen können?
Wenn ich das richtig verstanden habe, so ein kleines bisschen beides, also sozusagen solche CDs, Laserdiscs, auf denen die waren, die sind halt prinzipiell auf ungefähr, ich glaube, 50 Jahre Lagerung ausgelegt und danach gehen die so langsam kaputt, also halt, ne, und dafür muss man sie wirklich professionell lagern, damit sie das irgendwie voll ausreizen können. Ich habe CDs, die ich in meiner Jugend gebrannt habe, die sind, habe ich kürzlich festgestellt, die funktionieren nicht mehr. Da ist irgendwas quasi, ich habe die nicht ausreichend gut gelagert. Das heißt, es ist einerseits, die verfallen tatsächlich, also es gibt einen physischen Verfallprozess und dann gleichzeitig musste ich beispielsweise, um das zu testen mit diesen CDs, musste ich überhaupt erstmal die passende Hardware finden, weil die besitzt man halt nicht mehr also ich spreche hier gerade auf einem MacBook, der hat keinen CD-Slot mehr oder sonst irgendwie sowas. Das heißt, so, ne, es gibt eine Software und es gibt eine Hardware-Seite auf beiden Seiten, also halt so, ne, weil für digitale Medien braucht man meistens auch die passende Hardware und das heißt, die Langzeitlagerung digitaler Dinge ist wirklich eine Herausforderung.
Hast du bei deiner Recherche dich auch darum kümmern können? Also gibt es da irgendwas, irgendwen, irgendeine Entität, die sich darum kümmert, die Dinge vielleicht auch in 500 Jahren noch lesbar zu halten?
Ich weiß nicht, ob irgendwer von den Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, über 500 Jahre nachgedacht haben. Sozusagen, die gehen auch morgens ins Büro und quasi machen ihr Ding und so weiter. Das heißt, es ist auch schon irgendwie very, sehr much day-to-day und so. Aber es gibt, also ich bin Videogame-Archivaren begegnet, die sich besonders, also sozusagen niemand, hatte ich zumindest das Gefühl, macht sich so viel Gedanken über diese speziellen Aspekte wie Leute, die versuchen, Videogames zu archivieren, weil dort braucht man noch viel stärker als bei anderen Sachen spezielle Software und spezielle Hardware, weil beispielsweise, wenn man halt irgendwie so eine Konsole aus den 90ern hatte, die wurde dann halt 1995 eingestellt und selbst wenn du heutzutage noch die spezielle Diskette hast, das mit dem Spiel drauf, wo kriegt man jetzt so ein Ding her? So, ne? Aber weil die Videogame-Industrie natürlich verhältnismäßig jung ist immer noch, sind die Copyrights alle noch aktiv. Das heißt, was man machen müsste, ist sich einen Computer nehmen und dann muss man einen Emulator da reinbauen, also quasi eine digitale Maschine, die die physische Konsole nachahmt, um dann das sozusagen halt irgendwie wieder spielbar zu machen. Das Problem ist, dass halt auf all diesen Dingen noch Copyright drauf ist. Die haben so eigene Worte dafür, also Orphanworks oder Abandonware nennen die das, weil es auch häufig passiert, dass sie denken, okay, komm, da hat jetzt der Typ, ne, wir haben den jetzt 20 Mal versucht zu kontaktieren, der hat sich nicht gemeldet, der mit dem Copyright und so weiter, wir machen das jetzt einfach mal, wir machen jetzt hier einen Emulator und plötzlich kommt er aus dem Gebüsch rausgerannt und sagt, hier sind sie vorgeladen, bitte jetzt so und so viel Geld an diese Adresse zahlen. Das passiert, also sozusagen halt ganz viele Dinge gehen auch einfach verloren, weil Leute sich nicht trauen, an diese Copyrights ranzugehen.
The nicest guy in the room, das einzige Archiv, was wir haben, ist von Hackern attackiert worden. Die werden es auch nicht schaffen, alles zu sichern. Die Deutsche Nationalbibliothek wird es auch nicht schaffen. Gegen Konzerne kommen wir sowieso nicht an und deren Copyright-Interessen. Es baut sich gerade alles Mögliche um. Ich fasse zusammen, die Kultur, die ausschließlich im Internet stattfindet, ist im Grunde unrettbar verloren. Ich weiß, ich übertreibe ein wenig. Wenn ich mir jetzt überlege, also eben hatte ich ja mein Geschmacksurteil über ein Online-Magazin. Also ich könnte auch meine eigenen Tweets, ja, die waren jetzt nicht so geil, dass man sie der Nachwelt erhalten müsste. Wie wär's, wenn wir uns darauf einigen würden, dass Netzkultur halt flüchtig ist? Also praktisch ein Paradigmenwechsel in unserer Wahrnehmung von Kulturproduktion.
Das würde mir persönlich absolut das Herz brechen, weil sozusagen natürlich quasi, das ist die grundlegende Idee beispielsweise von Tweets, ist, das ist so ein nicht so wichtiges, das ist so ein kleines Genre, das ist irgendwie halt so wie mal dahin gerotzt, sag ich jetzt mal so. Aber ich habe in der Pandemie, war die Zeit, wo ich am meisten auf Twitter verbracht habe, weil ich meine, man hatte ja nur irgendwie das 14 Quadratmeter WG-Zimmer und dann dieses Browserfenster zum Hof gewissermaßen. Und da habe ich sozusagen halt noch so eine ganz, ganz andere Seite von Twitter kennengelernt. Twitter hat eigene literarische Genres ausgebildet, sozusagen so Twitter-Poesie hat Clemens Setz kürzlich ein tolles Buch darüber veröffentlicht. Das sind sozusagen halt quasi, es sind eben nicht nur irgendwie mal sozusagen so kleine Wortwitze und so weiter, wie ich sie persönlich gerne gemacht habe. Also meine Tweets kann sozusagen irgendwie der Teufel holen kommen. Aber es gibt da wirklich sozusagen halt irgendwie ganz, ganz tolle literarische Genres, die nur unter diesen Umständen hätten entstehen sollen, weil nur sozusagen, warum würdest du jemals versuchen, irgendwie etwas auf 280 Zeichen rauszubringen, wenn es nicht der einzige Weg wäre, irgendwie dich mitteilen zu können, so, ne? Und unter diesen Bedingungen, unter diesen fast spielerischen Bedingungen entstehen Dinge, die es nirgendwo anders gibt. Das heißt, würden wir Twitter verlieren und wir haben durch Elon Musks Übernahme der Plattform, haben wir Twitter-Archive maßgeblich verloren. Die Deutsche Nationalbibliothek hat auch da wirklich gut Arbeit geleistet. Shoutout an die an der Stelle. Aber sozusagen dadurch, dass Elon Musk halt da den Zugriff maßgeblich zugesperrt hat, haben wir da wahnsinnig viel Zugriff verloren. Und das ist, für mich ist das tragisch, ehrlich gesagt. Also das ist wirklich, wirklich traurig. Auch wenn es gibt Ecken des Internets, die sind von vornherein auf Flüchtigkeit gebaut. Solche Sachen wie 4chan, ob man da sozusagen, die sind so menschenfeindlich, ob man die auch irgendwie sozusagen präservieren würde, das sei jetzt wirklich mal dahingestellt. Aber bei Twitter müssten wir uns nicht darauf einigen. Quasi, wenn wir uns darauf einigen, dass Twitter flüchtig ist und das geht alles davon und das treibt alles den Fluss runter und wir können nichts dagegen tun, dann ist das keine Kapitulation gegenüber irgendwelchen Realitäten des Mediums, dann ist es eine Kapitulation gegenüber den politökonomischen Umständen des Mediums. Und sozusagen halt irgendwie gegen die Realitäten eines Mediums anzukämpfen, das ist jetzt sozusagen irgendwie die eine Sache, das klingt ehrlich gesagt ziemlich schwierig und das können wir eventuell lassen, aber gegen die Politökonomie des Internets quasi, da ließe sich gesetzgeberisch auf jeden Fall mehr machen.
Was?
Also sozusagen die Europäische Union hat jetzt beispielsweise der Digital Services Act oder Digital Markets Act quasi, das ist deren Schuld, dass sie das so ähnlich benannt haben. Auf jeden Fall haben die da unter anderem auch eine Provision reingemacht, dass die Plattform mehr Daten mit Forschern teilen müssen. Das heißt, es gibt, sagen wir mal, gesetzgeberische Präzedenzfälle, die man in diese Richtung weiterdenken könnte. Sozusagen halt irgendwie sperrt zu ganz ultraspezifischen. Ihr müsst nicht sozusagen jetzt irgendwie, dass jede Nase in diesen Archiven spazieren gehen können. Aber eventuell sperrt doch so weit auf, dass zumindest sozusagen Leute mit einer archivarischen Mission mit sozusagen bibliothekarischer Mission irgendwie da reingehen dürfen und Dinge erhalten dürfen, die wir eventuell erhalten wollen, weil das ist ja wirklich was Tolles, was ihr da gebaut habt. Also halt irgendwie, da kann man ja zu Mark Zuckerberg oder Elon Musk, war jetzt nicht an der Konstruktion des Ganzen beteiligt, aber hingehen und sagen, das ist was Tolles, du hast hier was Schönes, lass uns das erhalten, wir können da helfen, dass wir müssen nicht in einem antagonistischen Verhältnis hier zueinander stehen. Und wenn das nicht reicht, dann wenigstens einmal den Verlagen sagen, bitte hört auf, diese ganzen Leute zu verklagen.
Zur Politökonomie gehört halt auch immer die Politik. Und da bin ich dann wieder beim Kurator. Wie kriege ich es denn dann hin? Also wer sagt denn eigentlich dann, was archiviert wird und was nicht? Also wo ist der Schwellwert im Gesetz, der sagt, also Twitter muss jetzt einen Zugang haben für die Archivare, Blue Sky nicht, weil die haben nur ein Zehntel User oder so. Also wie kommen wir da raus?
Also sozusagen mein grundlegender Instinkt, weswegen ich mich so ein bisschen scheue, diese Frage aus dem Stand weg zu bearbeiten, ist, dass es halt niemand alleine entscheiden kann. So, ne? Irgendwie dann, wenn sozusagen halt irgendwie die User von Blue Sky meinen, das ist hier irgendwie was, also sozusagen, wer kann es besser sagen, dass Blue Sky erhalten werden sollen, als eventuell die Nutzer von Blue Sky. Das heißt, gibt den Nutzern von Blue Sky die Möglichkeit, an irgendeine Entität, sei es die Deutsche Nationalbibliothek, sei es irgendeine andere, was wir vorhin schon mal super entworfen haben, irgendeine UN-Institution, die jetzt sozusagen das Internet Archive übernimmt, gibt denen die Möglichkeit, zu sagen, das hier ist wert, archiviert zu werden, archiviere das bitte. So, ne? Genau wie beispielsweise die Wayback-Maschine des Internet Archives funktioniert. Das sind ja nicht nur Roboter, die nonstop durch das Internet laufen und alles archivieren, sondern das sind Leute, die sagen, ah, hier passiert gerade was. So, diese Website ist wichtig. Ich gehe jetzt in dieser Sekunde zum Internet Archive und sage, speichere diesen Link ab. So, ne? Und sozusagen dort mehr Freiräume oder mehr direkte Möglichkeiten zu schaffen, in denen halt Nutzer einer Plattform, die Kultur kennen, die auch abschätzen können, quasi ist das wichtig genug, wo die sagen können, ja, archivier das bitte sozusagen, das hier wollen wir erhalten, das wäre sehr gut. Und vielleicht ist dann sozusagen die Aufgabe des Kurators im Nachhinein so ein bisschen drauf zu gucken, ein bisschen, sagen wir mal, auszujäten. So quasi, also ein kleines bisschen, man will natürlich nicht die Kontrolle vollständig abgeben, aber ja, also so, das wäre jetzt eine Idee. Ich würde es, wenn dann, bevor ich mich auf den Thron setzen muss und sagen, was das ist wichtig und das ist wichtig und das da kann weg, würde ich das eher den Leuten überlassen wollen, die sich tagtäglich mit diesen Dingen tatsächlich beschäftigen jeweils.
Und das wird vermutlich auch der einzige Weg raus aus dieser Krise, die du da beschreibst, sein, weil top-down passiert das nicht? Hat irgendwer in der Politik das Problem auf dem Schirm?
Also ich meine sozusagen den recht verzweifelten Leserbriefen von diversen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die ich nachdem ich über diese Sache geschrieben habe, erhalten habe, glaube ich nicht, weil die waren wirklich, also da war eigentlich nur sozusagen so, oh mein Gott, quasi, das findet in den Medien statt, dass das alles passiert, das ist ja Wahnsinn. Und das habe ich ehrlich gesagt normalerweise nicht. Ich war sehr überrumpelt von dieser Resonanz. Mir wurde auch ein wunderbarer Satz zugeschickt. Ich selber habe das Latinum nie gemacht, aber in dieser E-Mail stand dieser Satz und ich fand den herrlich. Quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt. Das fand ich herrlich, sozusagen halt, wie gesagt, nie Latinum gehabt. Ich hoffe jetzt mal, ich habe das nicht nochmal in Translate nachgecheckt. Aber das stimmt schon quasi. Also halt Kultur, wenn sozusagen Kultur nicht mehr, selbst wenn diese Kulturerzeugnisse noch auf irgendwelchen obskuren Servern liegen, sobald sie halt überhaupt nicht mehr abrufbar sind, dann existieren sie de facto nicht mehr. So, weil Kultur ist etwas, das irgendwie weitergegeben muss, das muss halt irgendwie leben. Und in der Politik scheint niemand das Problem konkret auf dem Schirm zu haben. Ich habe zumindest noch nichts von irgendwelchen tollen Gesetzesnovellen gehört oder Politikern, die sich auf die Fahne geschrieben hätten, wir sorgen für den kulturellen Erhalt des Internets.
Titus Blome, vielen Dank.
Ich danke dir.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.